Begrüße alle heute Morgen, die hier sind. Ich wünsche uns allen eine gesegnete Versammlung und eine gesegnete Zeit, allen Menschen. Es ist interessant, wie sich manchmal so der Blick verändert, wenn man spürt, dass man nicht mehr so sehen kann und ohne Brille gar nichts mehr läuft. Den Durchblick behalten. Aber der Durchblick zeigt sich in viel höherem Maße. Nämlich der Durchblick in diesem Leben. Was dieses Leben bedeutet, wie es gestaltet wird, wie es abläuft, was die Gesetze der Gesetzmäßigkeit des Lebens sind. Gesetzmäßigkeiten, die sich dahinter verbirgen. Ich habe heute Morgen als Thema, ich nenne es einmal die Familie Jakob. Interessanterweise hat schon Herbert auf ein Familienmitglied Bezug genommen, auf Esau. Aber ich will den anderen Bruder betrachten, Jakob und seine Familie. Es ist eine lange Geschichte und interessanterweise gibt es sehr viel über diese Familie zu sagen, viele Gedanken, die sich auftun. Ich glaube, Thomas Mann hat einen Riesenroman Jakob und seine Brüder verfasst. So also kann ich nicht alles ausschöpfen, was in diesem Thema drinne steht. Doch was ist mir aufgefallen? Wie zeigt sich uns die Familie Jakob? Jakob, stellen wir erst einmal fest, hatte im Gegensatz als die meisten von uns nicht eine Frau, sondern vier Frauen. Zwei Nebenfrauen und zwei, die eine hieß Lea und die andere hieß Rahel. Und wir lesen davon, dass durch einen Betrug des Schwiegervaters er die Frau, die er eigentlich von Herzen liebte, nicht sofort bekommen konnte, Rahel, sondern Lea sozusagen aufs Auge gedrückt bekommen hat. War das gut? Wir lesen davon, dass diese Familie eigentlich, ich will nicht sagen modern ist, vielleicht tue ich heute den Menschen Unrecht. Es zeigt sich viel Zerrissenheit in sich. Es zeigt sich viel Unvollkommenheit. Es zeigt sich, wie viel Probleme diese Familie hatte. Denn Jakob machte einen, wie ich denke, grandiosen Fehler. Er behandelte die eine Frau lieber und ließ es der anderen spüren. Und so war Uneinigkeit in der Familie. Und auch die Geschwister untereinander waren uneins, besonders das Kind seiner Lieblingsfrau Rahel, Josef, war von den anderen Geschwistern nicht begehrt, nicht angesehen, im Gegenteil. Sie verabscheuten ihn, sie hassten ihn. Hass in der Familie, der so weit ging, dass sie einen Plan schmiedeten, ihren Bruder zu ermorden. Stellen wir uns das vor, dass ich einen Bruder hätte, den ich so hasse, dass ich ihn ermorden möchte. Das war die Familie. Gründe gab es einige. Einer war, dass Josef von seinem Vater bevorzugt wurde. Er war der letztgeborene Sohn zu der Zeit. Die haben meistens einen anderen Stand, die Spätgeborenen. Und er war von seiner Lieblingsfrau Rahel. Und er stattete ihm anders aus als die anderen Geschwister, die er hatte. Ließ ihn besondere Aufmerksamkeit zukommen. Und die Brüder hassten ihn und wollten ihn umbringen. Ganz besonders denke ich einmal davon, war ein Bruder Simeon. auch ein anderer Bruder. Wir hören noch später von ihm, von Judas, Levi, das lesen wir noch, schien einer derjenigen seiner Geschwister zu sein, die ihm nicht besonders nicht wohlgesonnen waren. Aber warum steht so etwas in der Bibel? Warum lesen wir davon und was hat das mit uns zu tun? Gut, Familien lesen wir in der Zeitung, die zerrüttet sind, und manchmal haben wir es auch selbst möglicherweise erlebt. Aber all das scheint mir ist manchmal ein Spiegel einer weit größeren Wahrheit, die Gott in diesen Geschehnissen verpackt, damit wir erkennen, was sozusagen geistlich hinter den Dingen steht. Ich denke, diese Familie ist vielleicht manchmal ein Bild für die Gemeinde, in der wir sind. Haben wir nicht erlebt, wie viel Streit es unter uns gibt? Haben wir nicht erlebt, dass so viele unserer Geschwister fortgegangen sind? Harry und Heide beispielsweise. Oder Helmut und Irmgard. Sie gehörten alle mal zu uns. Eva Mischnick ist gegangen. Und Annemie und ihre Familie ist gegangen. Es war Streit unter uns. Und wir fragen uns, wie kann denn das sein? Es ist manchmal schon so vielleicht, dass der Grund, der bei Jakob und seiner Familie gewirkt hat, auch bei uns ist. Dass es Geschwister unter uns gibt, die wir anders sehen und anders beurteilen als andere Geschwister. Andere sind uns wichtig, die halten wir für wertvoll, uns besonders zugeneigt, andere vielleicht weniger. Und bewusst oder ungewusst lassen wir das spüren und es entstehen Parteiungen unter uns, die uns zersetzen, die uns gegeneinander aufbringen und letztlich dazu führen, dass ein Prozess des Zerfalls einsetzt. Wissen wir, was wir da tun? Ein interessantes Wort hat Paulus geschrieben. Wir lesen davon im 1. Korintherbrief im Kapitel 12. Da heißt es, Vers 24, hätte ich vielleicht sogar zwei Brillen mitnehmen sollen. Das ist manchmal jetzt leider ein Problem bei mir. Aber Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass es dem im Nachteil Befindlichen desto größere Ehre gab, damit keine Spaltung im Leib wäre. Er berichtet davon, dass wir die einzelnen Körperteile unterschiedlich kleiden und somit mit Ehre ausstatten. Diejenigen, sag ich einmal, die sowieso gut angesehen sind, die Augen oder der Mund, die brauchen keine besondere Pflege. Andere haben es da nötiger. Und er hat, und das Interessante ist, damit keine Spaltung im Leib wäre, hat er das angeregt. Beherzigen wir das in dem Umgang mit unseren Geschwistern? Oder ist in uns drinne irgendetwas, was uns, ich sag mal, eine Wertung vornehmen lässt? Und keine Wertung geistlicher Art, sondern menschlicher Art, wo die alte Natur noch eine Rolle spielt. Sie führt dazu, dass unser Blick auf den anderen verändert wird. Und das wirkt nach außen. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, sagt Jesus einmal. Was uns bewegt, beeinflusst unser Reden, unserem Umgang miteinander, denken wir daran, was wir manchmal tun und was wir manchmal denken. Ich bin immer erstaunt über mich selbst und sage, wie gut, dass keiner weiß, was in meinen Gedanken vor sich geht. Aber es weiß jemand, Gott, der uns durchschaut. Wie ist es nun? Die Brüder hassten Josef, weil er in ihren Augen sich, ich sage einmal, in den Vordergrund spielte. Er hatte einen Traum. Er sah seine Gabe, die er bei der Ernte geerntet hatte, und die Gaben der anderen Brüder verneigten sich vor ihr, vor der Gabe, die er hatte. Und darüber waren sie aufgebracht. Will er unser König sein? Und das war eines, was den Hass angetrieben hat. Und das Schlimme ist, dass eigentlich Jakob schwieg dazu und es nur noch schlimmer machte. Aber was wir später lesen ist, dieser Traum, den hat sich Josef nicht ausgedacht. Der kam von Gott. Er kam von Gott und hat Jakob damit etwas prophezeit. Etwas gesagt, was kommen würde. Aber die Brüder haben es nicht gesehen, nicht erkannt. Ich bin ein bisschen zurzeit geplagt mit meiner Gesundheit. Man kennt mich so ein bisschen aus. Es gibt da so eine Krankheit, die heißt primär sklerosierende Cholangitis, PSC genannt. Das ist eine Lebererkrankung, wo die Gallengänge entzündet sind und die Leber nach und nach ihre Funktion einstellt. Und wie kommt es zu solch einer Erkrankung? Das Problem ist, das Immunsystem hat einen Fehler. Es hat seine Aufgabe, es ist wie die Polizei. Und wenn es nicht richtig hinguckt und eine Krankheit steht auf, dann verwechselt es plötzlich Täter und Opfer und greift die eigenen Körperzellen an. Das bedeutet plötzlich, sieht das Immunsystem die Leber als Feind an und fängt es an, sie zu bekämpfen. Das Ende von dem Ganzen ist, dass der Mensch entweder stirbt oder aber, schlimmstenfalls, stirbt oder eine Lebertransplantation erlebt, über sich ergehen lassen muss. Warum sage ich das? Wenn unser Denken, unsere Wahrnehmung nicht in Ordnung ist, dann können wir plötzlich Freund und Feind nicht mehr sauber unterscheiden. Unsere Geschwister werden möglicherweise zu unseren Feinden, gegen die wir angehen. Eva Mischnick, Harry und Heide, die sind alle gegangen, weil es plötzlich einen Konflikt gegeben hat, der nicht im Verständnis alleine behaftet ist, im Verstehen des Wortes Gottes, sondern wo es ein Problem gegeben hat, wo dieses Problem den Bruder oder die Schwester zum Feind gemacht hat. Das sind die schlimmen Konsequenzen, wenn wir nicht aufpassen und beherzigen, was Gott uns rät und sagt. Keine Spaltung sei unter euch. Er hat extra dafür gesorgt, dass jeder füreinander die gleiche Liebe haben soll. Wir haben andere Aufgaben, wir haben andere Voraussetzungen, die wir mitbringen. Aber das Grundbewusstsein von Liebe soll das Fundament unseres Denkens und unseres Handelns sein. Und bei den Brüdern von Josef war das nicht der Fall. Und so kam es, es heißt in Römer, 1. Korinther 13. Die Liebe glaubt alles. Verstehen wir das? Wenn wir miteinander umgehen und die Liebe in uns ist, dann geht sie davon aus, dass das, was geschieht, aus Gott heraus ist. Dass es etwas zu tun hat mit unserem Bruder, nicht mit einem Fremden. Und sie glaubt es. Und als Josef seinen Traum erzählte, glaubten die Brüder nicht, dass es von Gott wäre. Die Liebe fehlte. Und weil sie die Liebe nicht hatten, haben sie die Anzeichen falsch verstanden. Und Josef wurde ihr Feind, obwohl er ihr Bruder wurde. Einer hat glücklicherweise Einsehen gehabt, Judas, der gesagt hat, lasst uns nicht Hand an unser Bruder legen und unschuldiges Blut vergießen, und hat, das sag ich mal, noch umgebogen, und sie haben ihn nach Ägypten verkauft. Im Nachhinein zeigt sich darin, dass hier Gottes Wirken war. Der Bruder, den sie hassten, ist für sie der Ursprung des Überlebens geworden, als die Hungersnot kam. Wäre er nicht nach Ägypten gegangen, wären sie zugrunde gerichtet oder schlimmstenfalls verhungert. Es war nicht ihr Feind, wie sie glauben mit den Träumen. Es war ihr Freund, und Gott stand hinter allem und hat ihn als Bote vorausgesandt, damit er die Lebensgrundlage für die Familie legte. Sie haben ihn aber gehasst. Verstehen wir, dass diese gleichen Prinzipien wie in der Familie möglicherweise unter uns wirken? Verstehen wir das? Dass derjenige, der uns nervt, vielleicht derjenige ist, durch den Gott uns weiterbringen will. Haben wir Vertrauen zueinander? Ist die Liebe die Grundlage von allem?
Ja, ist so.
Ja, es ist so. Aber wir sehen es nicht so. Warum nicht? Ja. Aber es besteht Hoffnung. Es gibt einen Wandel. Als die Hungersnot groß wurde, als Jakob gezwungenermaßen nach Ägypten senden musste, um Brot zu kaufen, als die Brüder von Josef auf die Probe gestellt wurden, weil er sehen wollte, wie sie nun wirklich sich entwickelt hatten und wie sie sind, so verstehe ich das. Da hat er ihnen ein Problem in den Weg gelegt. Er zwang sie, Benjamin, den Lieblingssohn seines Vaters, mitzunehmen. Und der wollte das nicht. Unter keinen Umständen. Judas war derjenige, der eingesprungen ist, der zum Wohl der Familie gesagt hatte, ich verbürge mich für meinen Bruder. Und alle Konsequenzen will ich, negative Konsequenzen will ich auf mich nehmen, damit es der Familie, damit es zu einem guten Ende geht. Und er ging nach Ägypten, und es sah so aus, als wenn das Schicksal Benjamin einen bösen Streich gespielt hatte und er als Dieb entlarvt worden wäre. Und er sollte als Sklave verkauft werden, und Judas war derjenige, der gesagt hat, ich habe für meinen Bruder gebürgt. Und er war bereit, in die Sklaverei zu gehen, sein persönliches Wohl und das seiner Familie aufs Spiel zu setzen, um ein größeres Ziel zu verwirklichen. Nämlich von sich wegzusehen, um etwas zu tun, was allen hilft, was gerecht gewesen ist, weil er die Wahrheit kannte und weil er Verantwortung übernommen hat. Und vor Judas ziehe ich meinen Hut Und vor allen Menschen, die in ähnlicher Weise handeln und bereit sind, sich so für den Mitmenschen, für die Geschwister und für die Wahrheit einzusetzen. Was war nun das Besondere an der Familie? Es gab noch mehr. Warum zum Beispiel hatte Gott, der hinter allem stand, gerade mit dieser Familie, ich sage einmal, so an dieser Familie so viel Interesse? Jakob, lesen wir, hatte viele Fehler. Aber stellen wir uns vor, er arbeitet 7 Jahre, um das Recht zu bekommen, Rahel heiraten zu dürfen. Das war kein Windfang, heute so und morgen so. Diejenige, die er sich auserkoren hat, für die hat er von Anfang bis Ende sich für eingesetzt. Das war ihm wichtig, das war seine Traumfrau. Und ich weiß, wenn man 7 Jahre jemanden kennt, dann denkt man auch all die Schwächen und all die Probleme, die ein Mensch mit sich bringt. Und er hat trotzdem Ja zu ihr gesagt. Und als er betrogen wurde, hat er trotzdem noch einmal 7 Jahre drangehängt, um seine Traumfrau erreichen zu können. Es war ihm nicht gleichgültig, sondern dieser Mensch bedeutete ihm viel und alles und hat alles eingesetzt. Und wir fragen uns, sind wir so echt, dass wir bereit sind, so für andere, für eine Sache uns einzusetzen, wie er es für Rahel getan hat. Und wir lesen noch etwas anderes, als die Beziehung zu Laban, seinem Schwiegervater, in die Brüche ging. Da ging es um die Abreise und er sprach zu seinen Frauen. Da sandte Jakob hin und ließ Rahel und Lea aufs Feld zu seiner Herde rufen und sprach zu ihnen: Ich sehe an der Miene eures Vaters, dass er gegen mich nicht mehr so ist wie ehedem. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Ihr selber wisst doch, dass ich eurem Vater mit aus allen meinen Kräften gedient habe. Euer Vater hat mich aber betrogen und versucht, mich um den Lohn 10-mal zu bringen. Jakob war ein Mensch, der hatte ein Verständnis von Gut und Böse, von wahrhaftig. Und er hat sich wirklich für Laban eingesetzt. Unabhängig davon, dass dieser ihm übel mitgespielt hat. Weil er eine bestimmte Überzeugung von dem hatte, was richtig ist, was Qualität, was Leben sozusagen ausmachen sollte, was Wert hat. Und das hat ihn dazu befähigt, das zu ertragen. Wir kommen jetzt zu Josef. Als er wahrscheinlich nach Ägypten verkauft war, war er 17. So ungefähr. Und als er zum Pharao kam und nachher aufstieg, war er 30. 13 Jahre hat er unter Potiphar und im Gefängnis gesessen, unschuldig. Und als er zu Potiphar kam, hat er sich eingesetzt für ihn, so wie sein Vater Jakob es für den Schwiegervater getan hat. Er hat es ernst genommen, es war seine Aufgabe und Gott hat seine Arbeit gesegnet. Und indem er das getan hat, wurde offenbar, so heißt es hier im 1. Mose, dass Potiphar klar war, Gott ist mit Josef und darum setzte er ihn sozusagen zum Verwalter über sein Haus ein. indem Josef so gehandelt hat, loyal gegen Gott gewesen ist, hat er Gott gepredigt, hat etwas gezeigt von seiner Gerechtigkeit, von der Qualität, die Gott als Gott ausmacht. Und darum konnte Gott ihn gebrauchen. Wenn ich bedenke, dass ich unschuldig 13 Jahre lang im Gefängnis oder als Sklave dienen musste, ich weiß nicht, wie es mir ging mit meinem Verhältnis zu Gott. Warum muss ich denn das erleiden? Was ist denn der tiefere Sinn da drinne, im Gefängnis zu schmoren, unschuldig, durch eine Verleumdung einer Frau, und ich habe mich für dich eingesetzt, Gott? Ich habe nicht den Ehebruch begangen und hätte sonst damit viele Vorteile haben können. Warum? Warum? Weil er ein tiefes Verständnis von Gott hatte. Weil er der Überzeugung gewesen ist, das, was der Allmächtige tut, ist gut. Und er wird seine Gründe haben, die ich auch jetzt vielleicht nicht verstehe. Und das war ein Grund, warum Josef ein Werkzeug des Allmächtigen gewesen ist, durch den er seine Ziele erreicht hat. Und er hatte den Hass, möglicherweise den er hatte, oder abgelegt gegen seine Brüder. Er hat sie angenommen, und er konnte zum Schluss, als der Vater starb, nicht verstehen, dass sie immer noch nicht begriffen haben, dass er ihnen ihre Schuld persönlich nicht nachtragen würde. Er hat Liebe und Vergebung gelebt, nicht davon geredet. Er hat sie praktiziert und demonstriert. Und darum war er der besondere und Auserwählte Gottes. Wir sind manchmal vielleicht leichtfertig, was unser Leben betrifft, unser Verhältnis von Gut und Böse, und sagen, es ist vielleicht nicht so schlimm. Lassen wir uns gewarnt sein. Samson war ein starker Mann, und er glaubte, alles im Griff zu haben, als er seiner Frau, der philisterischen, die Lila, Geheimnisse verriet. Es ging darum, dass sie, die Philister, ihn binden wollten, ihn gefangen nehmen wollten. Und er konnte sich immer wieder befreien, ob es mit jungen Stricken war oder Seiten, er zerriss sie einfach. Aber er war zu leichtfertig. Einmal hat er das Geheimnis verraten, und dann war er das Opfer. Sie haben ihm die Augen ausgestochen, die Philister, und ihren Spott mit ihm getrieben. Einmal ist er Opfer geworden, hat sich verwickelt in die Stricke der Sünde und ist gefallen. Wir sollen vorsichtig sein mit dem, was wir tun. Wenn wir nicht Gottes Rat befolgen, können wir uns auch verstricken. Und manchmal ist es so, habe ich das Gefühl, dass Gott uns fragt. Wenn es uns zum Beispiel schlecht geht, hast du mich lieb? Wie er Petrus gefragt hat, Jesus, hast du mich lieb? Dreimal. Was ist unsere Antwort? Josef hatte seine Antwort gegeben. Nicht mit Worten alleine, sondern mit Taten. Und ich hoffe, dass das Beispiel solcher Leute in uns lebendig ist, dass der Geist Gottes den Raum findet, damit wir ebenfalls in diese Fußstapfen treten, ebenfalls ein Zeugnis abgeben, nicht allein mit Worten, sondern mit allem dem, was wir tun und was wir denken.